Wir haben eine sehr schnelllebige Zeit und schnelles Leben heißt natürlich auch hier schnelles Essen, sprich Fressen. Und ich habe ein Buch in der Hand, das sich genau gegen diesen Trend im Wesentlichen gestellt hat. Vielleicht nicht gegen das rasche Essen, aber eben gegen das rasche oder zu rasche Zubereiten. Das heißt Essen als Genuss, in den 70er Jahren geschrieben, und zwar von Peter Fischer. Und er hat hier dem Kollektiv das Kochen beigebracht. So zumindest habe ich das Gefühl. Zuerst einmal möchte ich Peter Fischer ganz herzlich begrüßen. Guten Tag.
Guten Tag.
Ja, Peter, wie bist denn du auf die Gedanken gekommen, hier so ein Buch zu schreiben? Ich meine, Kochbücher gab es ja schon seit Jahrhunderten oder gibt es seit Jahrhunderten und jetzt noch ein neues Kochbuch dazu.
Ja, dieses Buch vom Schlafenland hat eine recht lange Vorgeschichte und eine ebenso interessante Entstehungsgeschichte. Es ist 75 erschienen, zum ersten Mal, zur Zeit der WGs, und ist jetzt nochmal aufgelegt worden im Wagenbach Verlag zum 50. Verlagsjubiläum. Und es ist mein erfolgreichstes Buch, ein echter Bestseller, was insofern seine merkwürdige Seite hat, als ich eigentlich und tatsächlich ein literarischer Autor bin. Ich habe eine ganze Menge geschrieben, Non-Fiction und Literarisches. Zurzeit sind fünf Bücher von mir im Handel erhältlich, Gedichte, Prosa-Gedichte, Novellen, Erzählungen, ein Band mit fünf Theaterstücke, also alles, was das Herz begehrt. Aber kommen wir zum...
Ja, alles, was das Herz begehrt. Aber wie gesagt, Essen hält Leib und Seele
zusammen. Und das Herz gehört irgendwo auch dazu.
Und gehört natürlich in den Magen hinein. Und insofern ja, extrem wichtig.
Ja, ganz gewiss. Also, es ist vielleicht übertrieben, aber irgendwie hängt das Buch auch mit der Vorgeschichte von dem zusammen, was dann Slow Food genannt wurde. Die unmittelbare Entstehungszeit ist also Anfang der 70er Jahre, als es noch viele, viele WGs gab. Und dort ist es wohl fast überall gewesen.
Ja, ich weiß, also irgendwie WGs, die waren noch ein praktisch neues oder sehr junges Phänomen. Und man hat vielleicht auch so ein Buch irgendwie gebraucht. Also ein Buch, das sich geradezu an diese Zielgruppe gewendet hat.
Ohne Zweifel, das wussten wir auch damals, als es konzipiert wurde. Und dennoch möchte ich mit der Vorgeschichte anfangen. Essen hängt ja mit dem Leben eines jeden Menschen vom ersten Tag an zusammen. Und ein paar Punkte möchte ich erwähnen. Ich war, es klingt heute komisch, Küchenbulle bei den Pfadfindern. Da ist es unter anderem auch darum gegangen, dass man mit Wiesenkräutern, die damals noch essbar waren, und ein bisschen Fleisch und etwas Wasser und Salz, was man mitgeschleppt hat, eine Art Gulasch machen konnte. Dann habe ich natürlich in der Küche meiner Mutter mal schon zugeschaut und damit... Naja, also keine Kochtechniken mitbekommen, aber immerhin eine Ahnung, wie sowas gemacht wird. Und was an Erinnerung geblieben ist, ist schon wieder das Element Zeit, um ein gutes Essen für sich und Freunde und andere zu bereiten, braucht es Zeit. Es geht nicht schnell, man kann nicht einfach irgendwas in den Topf hauen und fertig ist. Der Magen wird sich beschweren, irgendwann später kommen die Nerven noch dazu. Und insofern, weil ich ja nun vom älteren Jahrgang bin, ist mir die langsame Zeit nichts Neues, ganz im Gegenteil. Ich habe gesehen, wie meine Großmutter den Teig vorbereitete, wie mein Großvater am nächsten Morgen um 5 Uhr den Ofen angefeuert hat, um nachher das Brot einzuschießen. Und ich weiß auch noch, wie die Äpfel geschmeckt haben. Ich habe also ein Geruchs- und Geschmacksgedächtnis. Und diese Dinge, die sind verborgen im Untergrund dieses Buches, aber ein gewiss sehr starkes Motiv, um es dann eines Tages, als die richtige Zeit gekommen war, ist zu schreiben. Ganz abgesehen davon war meine Mutter Weltmeister im Herstellen von Dampfnudeln. Eine Sache, die auch sehr viel Zeit und Geduld und Feingefühl erfordert. Die unmittelbare Entstehung war so in Mitte der 70er Jahre, als es eben die schon erwähnten WGs gab, die dann zugenommen haben. Und damit auch die Verbreitung des Buches. Ich war damals in München und traf mich bei Michel Krüger vom Hansa Verlag mit Klaus Wagenbach, der seine neue Taschenbuchreihe gerade konzipierte. Und ich war tatsächlich derjenige, der das Essen gemacht hat für die Herrschaften. Und dabei ging es um Buchpläne. Und dann war natürlich auch, weil ich damals schon junger Schriftsteller war, nicht mehr ganz jung und schon mit einigen Publikationen, naja, du kochst hier ganz gut, da könnte man doch irgendetwas draus machen. Also in dieser Taschenbuchreihe ist dann von mir erschienen etwas über die Gedichte des jungen Goethe und später ein Buch zu Babeuf und eins mit einem Freund zusammen, Oskar Salberg, über Baudelaire. Aber das Erste, was in Angriff genommen wurde, war eben dieses Kochbuch. Der Titel wurde eines Abends in einer Kneipe gefunden unter Zuhilfenahme von einigen Getränken mit entsprechend heftiger Unterhaltung auch über den Plan, wie man sowas machen könnte und aus den politischen Perspektiven von damals hat sich dieser Titel ergeben. Schlaraffenland. Denn es gab zu jener Zeit so gewisse Träume und Hoffnungen, die auch nicht nur konkret, die auch konkret sein sollten und nicht nur sich in großen theoretischen Verwicklungen verlieren. Und so kam es und dann habe ich mich hingesetzt und Stück für Stück geschrieben. Zur Entstehungsgeschichte gehört auch, dass es das Endergebnis einer Entfernung, vom Familienleben ist. Im engsten Familienkreis, wie das Wort eng sagt, ist man nicht unbedingt am besten und nicht unbedingt mit Freude. In der Mensa später hat man auch nicht die tollsten Sachen gekriegt, ne? Das hing einfach mit dem Studentenbudget zusammen. Dann bin ich durch das Studium natürlich, ich komme aus ländlichen Verhältnissen, dann in die weite Welt gekommen. Ein bisschen, nicht sehr viel, aber immerhin nach Paris. Und dort wohnte ich im Haus der afrikanischen Studenten. Und die haben mir natürlich schon etwas von anderen Welten erzählt. Dann lernte ich einen Japaner kennen, der gerade aus Amerika gekommen war. Und bei dem lernte ich, wie man auf einem Spiritus-Kocher ein schmackhaftes asiatisches Gericht zubereiten kann. Und so hat sich das erweitert. Ich habe eine vietnamesische Arztfamilie kennengelernt. Dort habe ich dann auch Vietnamesisches dazugelernt und so weiter. So hat sich das erweitert, je nachdem, wenn ich neue Bekanntschaften hatte, kamen auch arabische Elemente dazu und irgendwann spät auch noch Italienisches, was natürlich schon verbreitet war mit der berühmten Deutschpizza. Ja, das ist ungefähr die Entstehungsgeschichte.
Wenn man jetzt mal das Buch betrachtet, das Buch kommt im Grunde genommen ohne viel Bilder aus. Heute hat ja ein Buch, ein Kochbuch mehr Bilder als Text. Und trotzdem, es lässt sich gut lesen, es ist recht einfach geschrieben, hat immer einige gute kleine Sprüche oder Geschichten dabei und so ein paar kleine, mehr oder weniger große Seitenhiebe, will eigentlich nicht politisch sein und gibt trotzdem noch den ein oder anderen kleinen politischen Ratschlag. Haben Sie das Buch irgendwie geschrieben, weil Sie links sind oder sonst wie? Oder aus welcher Ecke kommen Sie denn da?
Aber selbstverständlich kommt das Buch aus der linken Ecke. Denn, wie heißt es am Anfang des 18. Primär, der Mensch macht seine Geschichte selbst, auch wenn er sie vermasselt, möchte ich hinzufügen. Und zu dieser Tätigkeit gehört auch, wie man lebt, wie man sein Leben gestaltet oder jedenfalls versucht, der Herrschaft und ähnlichen unangenehmen Dingen der Ausbeutung und Erniedrigung des Menschenlebens zu entkommen. Daher der gewiss utopische Titel.
Ja, aber nicht nur utopische Titel. Ich meine, Sie raten ja in dem Buch eigentlich mehr oder weniger direkt, dass man hier nicht das Kapital lesen sollte, sondern die Kochbücher, um die Revolution auszulösen.
Naja, also
ich meine, das ist jetzt
nein, das lasse lass ich nicht auf mir sitzen. Schon aus dem einen Grund, weil ich es versucht habe und über den ersten Band nicht rausgekommen bin. Einfach, weil ich gemerkt habe, dazu hat mein Gehirn noch nicht ausgereicht. Und vielleicht schaffe ich es jetzt im Alter noch. Es ist wirklich keine Frühstückslektüre oder ein Sekt zu irgendwelchen netten Angelegenheiten. Das ist mit der Arbeit, mit Gehirnarbeit verbunden, wie überhaupt. Und man darf hegelianisch sagen, die Arbeit ist das Wesen der Geschichte. Ein großer Hegelsatz, aber im Alltag macht sich das bemerkbar. Und in der Küche, ob man nun allein werkelt oder mit anderen zusammen, wobei es natürlich Probleme geben kann, weil nicht nur viele Köche, sondern auch viele Freunde den Appetit verderben können. Es ist also ganz auf die Praxis ausgerichtet.
Das merkt man auch dem Buch irgendwo an. Das heißt, dem Ochsen, der da trischt, dem soll man das Maul nicht verbinden, sondern der soll eben auch hier entsprechend fressen können. Wie hat man eigentlich auf das Buch so reagiert? Ich meine, damals war es ein großer Renner, dann hier wurde es immer wieder gesucht und jetzt ist es neu aufgelegt. Sprich, wir haben ja eine gewisse Zeit, die jetzt in den Raum gegangen ist. Ich kann mir vorstellen, ich meine, damals 75 habe ich noch nicht selbst gekocht, sondern da war ich bei Mama und habe gegessen, was mir da vorgesetzt worden ist. War natürlich auch feines Essen. Und später habe ich dann gekocht, unter anderem auch nach diesem Buch, auch in einer WG drin. Aber die Zeit hat sich natürlich auch mit der Zeit hier verändert. Was hat sich denn so verändert? Ich meine, wenn man damals irgendwelche Produkte gekauft hat und heute irgendwelche Produkte kauft, ich meine, hier wird ja empfohlen, nicht unbedingt das Billigste zu kaufen, sondern wenn schon, denn schon, dann eben auch Qualität ganz einfach. Was hat sich da geändert? Was wird man heute sagen?
Ja, also erstmal zur Qualität, lieber weniger und gut, das weiß jeder Koch, mit nichts kann man nur wenig auf den Tisch bringen. Mitte der 70er Jahre wusste man noch nicht, dass die Lebensmittelindustrie unsere Essgewohnheiten beherrschen würde. Die Qualität der Lebensmittel war noch anders als heute. Das sind immerhin wesentliche Jahrzehnte, in denen in der Gesellschaft wesentliche Veränderungen stattgefunden haben im Hinblick auf die Großindustrie, die Musik genauso liefert wie Lebensweisheiten, wie Vorschriften zum Leben, ohne dabei natürlich zu verraten, dass die Lebensmittel selber mehr oder weniger ruiniert sind, nicht? Deshalb habe ich vorhin erwähnt, dass ich mich genau erinnern kann, wie ein Berlepsch-Apfel geschmeckt hat, die man heute gar nicht mehr findet. Und das ist es, was sich wesentlich geändert hat. Und deshalb hatte ich sozusagen den Riecher, weil ich ja selber eingekauft habe fürs Essen und darauf achten musste, mit einem ganz geringen Budget das Optimale rauszuholen. Da gab es zum Beispiel, ich habe in der Nähe vom Münchner Fruchthof gewohnt, da gab es zu der Zeit rumänische Tomaten, die ganz hervorragend waren und wenig kosteten. Aus irgendwelchen Profitgründen wurden die vom Markt geblasen und sind nie mehr erschienen. Und das sind Einzelheiten, aber man weiß ja heute, es wird sogar im Fernsehen fast jeden Tag darüber gesprochen, dass die Lebensmittel versaut sind, nicht? Und das ist, was sich verändert hat, und das ist natürlich schlimm. Und es ist heute sehr viel schwieriger und mit sehr viel mehr Aufwand verbunden, etwas zu kaufen, das nicht irgendwie kontaminiert ist, ne? Und das ist eine ganz entsetzliche Entwicklung.
Früher, das heißt 1975, da hatten wir ja Deutschland, Zweideutschland. Inzwischen ist Europa hier größer geworden. Rumänien ist ja auch Teil der Europäischen Union und so weiter. Sie haben natürlich auch in Ihrem Buch hier nicht nur deutsche Küche, sondern gleich internationale Küche gemacht, Ihre Erfahrungen in Paris mitverwertet und natürlich auch die Küche der Afrikaner, ne, wo ja schließlich auch hier Frankreich sicherlich seine Beziehungen, koloniale Beziehungen, ja, genau, nach Afrika gehabt hat und immer noch hat. Das heißt, hat sich jetzt das, Sie haben es gerade eben angedeutet, grundsätzlich verschlechtert oder ist es mal comme ci, comme ça? Das heißt, man kann ja schließlich auch heute sehr viel einfacher Produkte aus anderen Ländern kaufen. Das heißt, früher, da gab es nicht an jeder Ecke sozusagen einen Inder, der was angeboten hat, oder einen Franzosen, der eben seine Produkte angeboten hat, wo man da eben entsprechend französische Produkte kaufen konnte. War das früher dann einfacher oder schwieriger? Oder muss man heute mehr aufpassen? Wie sieht das denn heute aus?
Ja, die Produktpalette war natürlich nicht so groß, aber man konnte sich halbwegs noch darauf verlassen, dass das, was drauf stand, auch drin war. Heute wissen Sie das nicht. Heute kriegen Sie über den Flughafen Frankfurt Produkte aus aller Welt. Wenn Sie genug Geld haben, können Sie sich an den Rangis Express anhängen, der jeden Tag von Paris kommt und Ihnen alles liefert, was Sie haben wollen. Das heißt, Sie brauchen sehr viel mehr Zeit und Aufmerksamkeit. Oder Sie brauchen einen Haufen Geld und am besten eine kleine Brigade, die für Sie sorgt. Aber wer kann sich das schon leisten? Ne? Das können sich vielleicht Qualitätsrestaurants leisten, die entsprechende Preise dann natürlich verlangen müssen. Aber fürs tägliche Leben ist es schwieriger geworden. Nicht? Und schon damals gab es das merkwürdige Phänomen, wenn ich in Bayern auf dem Land war, habe ich schlechteres Brot gekriegt als bei den Spezialbäckern in München selber. Mhm. Die ganz normale Art zu essen ist einfach vollkommen verzerrt worden.
Woran liegt es? Liegt es vor allen Dingen hier zum Beispiel an EU-Vorschriften, das heißt, da wurde ja alles reglementiert, oder an EU-Freiheiten, das heißt, dass jeder tun und lassen kann, in Anführungszeichen, was er will, vor allen Dingen die Industrie, sprich die Industrie von allen Seiten, irgendwas aus Profitgier hier hineingibt.
Ja, die Industrie kann...
Oder an uns Kunden vielleicht auch, dass wir hingehen und einfach das kaufen, was uns vorgesetzt wird, ja, um das zu essen, was wir eben in uns hineinschieben können.
Die Lebensmittelindustrie kann tun und lassen, was sie will, weil sie mächtig ist, weil sie im Großkapital drin hängt oder es auch repräsentiert. Man kann mit Lebensmitteln Geld verdienen. Es gibt das Landgrabbing in Afrika oder sonst in der dritten Welt, wo dann den armen Leuten das Land einfach weggenommen wird und dann kommen Großproduzenten. Ja, die können machen, was sie wollen. Für uns, die normalen Alltagsmenschen, ist es entsprechend schwieriger geworden, nicht? Also Sonst müssen sie ja dann den ganzen Tag sich ins Auto oder aufs Fahrrad setzen und in der Gegend herumfahren bei Bauern, die sie kennen, und einkaufen. Und dann, wann gehen sie arbeiten, nicht?
Das. Genau, wann gehen sie arbeiten, vor allen Dingen, wann gehen sie essen. Das heißt, wir haben jetzt eine ganze Weile geredet bei Radio Dreieckland hier auf der 102,3 Megahertz. Im Studio ist Peter Fischer. Er hat das Buch geschrieben, Schlaraffenland, nimm's in die Hand, schon 1975 lange her. Und jetzt ist es wieder nachgedruckt, sprich nochmals veröffentlicht worden. Und ich möchte eigentlich jetzt ein bisschen darum bitten, was für Rezepte haben Sie da drin verarbeitet, beziehungsweise einfach mal hier deutsche Küche, internationale Küche, europäische Küche und vor allen Dingen, können Sie mal vielleicht Ihr Lieblingsrezept nennen? Haben Sie überhaupt eins?
Eigentlich nicht, aber da Sie so fragen, sage ich mal, was Langes und was Kurzes. Das Lange, um nochmal zu betonen, dass man in der Küche nicht husch-husch arbeiten kann, und wenn man es doch tut, ist das Ergebnis entsprechend. Also das Lange ist, deutsch gesagt, die Grundbrühe, die Bouillon, die man braucht, um überhaupt in die höheren Regionen zu kommen. Also wenn Sie eine Soße machen, können Sie natürlich irgendeine Tüte aufreißen und mit kaltem Wasser anrühren. Aber wenn Sie eine machen mit Ihrem Bratenstück und dann eben eine fertige Bouillon haben, die im Fernsehen zum Beispiel, wenn die tollen Rezepte vorgestellt werden, von magischer Hand irgendwo im Hintergrund des Studios gemacht werden. Aber tatsächlich dauert es Stunden, bis die fertig ist. Sie brauchen irgendein Stück Fleisch oder Hühnerflügel und Gemüse und setzen das in kaltem Wasser auf mit etwas Salz, Lorbeerblättern, eine besteckte Zwiebel, das heißt eine Zwiebel, in der Nelken reingesteckt sind, und lassen das Ganze gemütlich so 2-3 Stunden köcheln. Und daraus kann man dann Soßen machen und die werden dann wunderbar. Was ganz Kurzes, naja, vielleicht ist es ein Lieblingsrezept, weil man es jederzeit herstellen kann. Das sind die berühmten Spaghetti aglio olio. Das heißt, Sie brauchen eine Packung Spaghetti, die Sie al dente kochen, und 1-2 Knoblauchzehen, wenn Sie allein sind, und gutes Olivenöl.
Ein, zwei, weil man alleine ist?
Ja.
Oder geht es um die Knoblauch oder um die Menge?
Um die Menge. Also es sollte schon eine Menge sein. Also wenn Sie die Spaghetti al dente gekocht haben, dann zerklopfen Sie die Knoblauchzehen, schmoren Sie in Olivenöl kurz an, geben das Ganze in einen möglichst vorgewärmten Teller. Die Spaghetti mit dem Knoblauch in Öl mischen und verspeisen das Ganze mit Vergnügen. Das geht jederzeit.
Das heißt auf gut Deutsch gesagt, für jeden ist etwas dabei. Auch die schnelle Küche wird hier berücksichtigt und natürlich auch das entsprechend raffinierte.
Ja, doch. Also das Raffinierte ergibt sich aus der Praxis. Kochen, lernen dauert lange. Man kann die einfachen Dinge innerhalb kurzer Zeit lernen, aber dann braucht es doch Jahre. Und je länger man Praxiserfahrung hat, umso schneller geht es natürlich vor der Hand. Sie brauchen dann nicht mehr überlegen, wenn Sie sich vorgenommen haben, irgendein bestimmtes Rezept zu kochen. Das wissen Sie dann. Und vor allen Dingen, was immer unterschätzt wird, ganz wesentlich, und das wird bei den Fernsehkochshows immer total falsch dargestellt, ist die Abfolge der Arbeitsschritte. Sie müssen ganz genau wissen, wo Sie wann mit was anfangen, damit Sie nicht durcheinander kommen. Und das wird Ihnen so ergehen, wenn Sie ein Kochbuch nehmen mit schönen Bilderchen und Beschreibungen und nicht ganz genau sich vorher überlegen, wie organisiere ich die Arbeit. Denn so wie es in den Kochbüchern beschrieben wird, ist es meist so, dass die Arbeitsschritte entweder vertauscht sind oder nicht genau beschrieben oder gar nicht beschrieben. Das heißt, sie kommen dann, wenn sie wieder in der berühmten Kochshow ganz tolle Sachen gesehen haben, dann fürchterlich in die Bredouille, wenn sie versuchen, das zu Hause nachzukochen. Und es wird ihnen mit den Kochbüchern auch so gehen. Und dabei stellt sich heraus, dass diese alten Kochbücher aus Zeiten, an die wir uns nicht gerne erinnern, mit von irgendwelchen gewaltigen Köchinnen in den Kochschulen geschrieben wurden, die sind in der Sache hervorragend. Allerdings kommt da wieder schnell der eine Punkt, sie brauchen Zeit. Mhm. Es sei denn, sie schmeißen ein Steak in die Pfanne und geben Fritz dazu und machen schnell Salat. Das geht auch. Aber sie müssen natürlich wissen, was für ein Steak sie kaufen. Nicht. Da geht es dann wieder los.
Komme ich wieder auf die alte Frage sozusagen zurück hier. Deutsche Küche, internationale Küche, regionale Küche. Ich meine, was ist das für Sie? Wir haben jetzt hier gerade eben geredet hier von den alten Kochbüchern. Da hat man natürlich nur die lokalen Produkte im Prinzip gehabt, weil alles andere, was man über größere Distanzen eben hertransportieren musste, das hat eben seine Zeit gedauert und hat man überhaupt vielleicht nicht gekriegt. Heute hat man das Flugzeug. Was beinhaltet das Ganze für Sie, regionale Küche? Oder ist es so, dass man sagt, einfach nur gut kochen, egal ob ich jetzt indisch koche oder sonst wie was? Was verbinden Sie damit?
Ja, regionale Küche ist das, was Ihre nächste Umgebung ist, Ihre Welt, wenn es noch da ist. Früher konnte man mehr oder weniger mit dem hervorragend kochen, was im Garten war. Aber den hat natürlich niemand und das dörfliche Leben gibt es nicht mehr. Ne? Also wenn Sie auf dem Dorf noch einen Garten entdecken, dann ist das ein Wunder. Ne? Und regionale Küche ist sozusagen das Natürlichste, Normalste, weil es aus der Praxis des Lebens herauskommt. Mhm. Und hat überall seine Eigenarten. Am meisten, das weiß man von Italien nicht, da ändert sich die Landschaft alle 10, 15 Kilometer und der Geschmack des Weins auch und das Gemüse und alles, was da wächst und kreucht und fleucht.
Sie leben jetzt hier in Freiburg bzw. in der Umgebung von Freiburg. Was würden Sie als regionale Küche hier in Freiburg bezeichnen? Ich meine, Freiburg ist natürlich toll, da haben wir den Rhein, da haben wir gleich drüben auch noch das Elsass. Dann können wir gleich aus der deutschen und der französischen Quelle hier schöpfen. Und wir haben natürlich auch unsere Gastarbeiter, um es mal so zu nennen, beziehungsweise, wenn sie schon länger hier leben, natürlich unsere Neubürger. Ja. Insofern haben wir natürlich dann auch hier sehr viel Auswahl und gelten ja als Toskana hier praktisch im Norden. Ne? Also da haben wir viel, viel Möglichkeiten.
Ja, ganz ohne Zweifel. Natürlich im Südwesten stehen wir ganz gut da, im Dreiländereck, so mit dem Radio, und können uns natürlich im Elsass bedienen. Dort wird man noch einen Topinambur finden, aus dem man nicht nur Schnaps machen kann, sondern eine Art Kartoffelgericht. Wo man eben ist und wo man hin kann, ohne größeren Aufwand, da besorgt man sich die Sachen. Mhm. Und am besten ist es, wenn man irgendwo gute Kartoffeln findet, was gar nicht so einfach ist, um eine Kartoffelsuppe zu machen, ne? Oder ein Kartoffelpüree. Nichts Einfacheres als ein Kartoffelpüree. Sie kochen die Kartoffeln im Salzwasser. Nicht zu viel, weil sie ja an den Geschmack nachher denken müssen. Matschen sie mit einer Gabel, geben ein bisschen Milch und Sahne oder Butter dazu oder weniger, je nachdem, ob sie Fett essen können oder nicht. Und Fertig ist es, ne?
Und fertig ist es. Das will ich auch sagen zu unserem Interview ganz einfach. Ne? Zumindest hier im Studio war Peter Fischer und er hat vorgestellt, das Buch Schlaraffenland, nimm's in die Hand, wieder erhältlich hier bei der Wagenschen Buchhandlung, Wagenbachs Taschenbuchbücherei. Und ja, Moment, wie kostet denn das Ganze? So um die 10 Euro herum, gell?
Ja, steht doch hinten drauf.
Ne? Steht doch hinten drauf, genau. 10,90 Euro, das heißt 11 Euro, sage ich mal ganz einfach.
So ist es.
Ich danke auf jeden Fall für dieses Gespräch.
Bitte sehr.